Jeder Event ist eigentlich wie ein eigenständiges Unternehmen, weil du brauchst bei einem Event, du brauchst mal ein USP, du brauchst eine Strategie, du brauchst Ziele, du brauchst ein Personal, du brauchst eine Infrastruktur, du brauchst ein Marketing, du brauchst alles, was ein Unternehmen braucht in den Bereichen, braucht jeder Event für sich und muss jeder Event selber sich überlegen.
Heute darf ich zu Gast sein bei Dominik Schiegel, Geschäftsführer und Eigentümer von HSG Events, Multiunternehmer aus Leidenschaft und Veranstalter von Events mit über 300.000 Besuchern jährlich. Jetzt bei Mittelstands Champions, ein Podcast von Business Gladiators. Ich bin Gregor Köstler. Los geht's.
Hallo lieber Dominik, vielen Dank, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf, im wunderschönen Baden, südlich von Wien. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir und ja, danke, dass ich dein Gast sein darf.
Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich bin gespannt, was da jetzt entstehen wird.
Starten wir gleich direkt rein. Wie bist denn du Unternehmer geworden? Wie ist das passiert?
Ja, es passiert, kann man wirklich sagen. Also geworden mittlerweile seit 21 Jahren. Also ich habe mich mit 20 selbstständig gemacht. Das war eher eine spontane Aktion, dass wir auf der Uni ein paar Bekannte und Freunde hatten und ein Bekannter eigentlich zu mir gekommen ist und gefragt hat, ich habe da so eine Idee eines Unternehmens, möchtest du dich dort nicht beteiligen?
Aber war das immer was, wo du gesagt hast, will ich gern sein selbstständig, so die Idee, selbstständig zu sein?
Nee, es war, man ist dann doch sehr jung noch und ich habe schon in jüngeren Jahren ein bisschen angefangen, selbstständige Sachen zu machen, jetzt ohne Auftragsarbeit, aber wir haben zum Beispiel einen Beachvolleyballverein in Baden gegründet, wo wir schon Veranstaltungen gemacht haben. Wir haben Maturareise organisiert, wir haben Maturabälle organisiert, wir haben eigene Partys gemacht. Aber so, dass man sagt, mein Ziel ist es jetzt, Unternehmer zu werden im Veranstaltungsbereich, das ist eigentlich erst entstanden, Idee. Wie gesagt, hat der eine Bekannte mich dann gefragt und man dachte, ja, um was geht's? Und er hat gesagt, ja, dies und das könnte man machen, so eine Art Werbeagentur mit Veranstaltungen, mit Webdesign, mit Grafik, Designdienstleistungen. Und ich habe dann gesagt, ja, warum nicht? Ich bin eh noch nirgends geringfügig und ich suche eh einen Job und habe dann gesagt, ja, machen wir das. Und dann hat die Reise begonnen. Ja.
Also überhaupt kein klarer Plan, sondern wirklich eine natürliche Entwicklung, die der du dich dann da hingegeben hast quasi.
Ja, es war eigentlich, ist wie gesagt sehr spontan, aber wenn man es jetzt rückblickend verfolgt, war es da schon irgendwie strategisch, weil, so wie ich es gesagt habe, wir haben begonnen mit dem Beachvolleyballverein, wir haben Turniere organisiert, das hat mir schon damals extrem viel Spaß gemacht, Events im ganz kleinen Rahmen zu organisieren. Ich kann mich erinnern, mit 14 meine erste Veranstaltung, wie meine Eltern einer der ersten Male wirklich länger weg waren und ich gesagt habe, ja, ich würde gern ein paar Freunde einladen ins Haus und die Eltern haben gesagt, ja, überhaupt kein Problem. Und dann habe ich gedacht, ja, wäre schon ganz lustig, wenn ich ein paar Flyer mache und ausdruck und sonst auflege und dann war es tatsächlich so, dass das Haus halt mit 140 Leuten voll war. Man möge jetzt nicht wissen, wie das Haus danach ausgesehen hat und wie die Eltern reagiert haben mit Fußabdrücke auf der Decke und so weiter. Also es waren die ersten Anfänge, aber war eine mega Party. Heute reden noch die Freunde von mir von dieser Party mit 14. Und da hat man schon gemerkt, dass da irgendwie so ein bisschen eine Idee oder Interesse da ist, da irgendwie Projekte zu tun. Und es hat sich dann einfach sukzessive ergeben. Eigentlich war ich ja eingeplant von dem Bekannten, dass ich im IT-Bereich arbeite, weil ich habe Wirtschaftsinformatik auf der WU studiert. Also ich ein bisschen so was anderes, was ich jetzt mache. Natürlich diese IT-Schnittstelle hast du in jeder Firma, in jedem Unternehmen. Und damals vor 21 Jahren Wirtschaftsinformatik zu studieren oder mit 20 war natürlich super, weil das war halt alles am aufsteigenden Ast, ja, mit 1000 IT-Firmen. Und habe gesagt, ja, warum nicht, klingt gut, ich mache euch die Websites oder ich mache uns die Websites, ich kenne mich ein bisschen mit Programmieren aus und fange da an. Und dann war es aber so, dass relativ schnell noch jemanden weiteren ins Boot geholt haben, der wirklich ein Programmierer war, weil ich war nur Wirtschaftsinformatiker eigentlich und mir hat das eigentlich mehr interessiert, in der Wirtschaftsrichtung zu gehen. Und der ist von der TU gekommen, hat Software Engineering studiert und hat diesen Partner gemacht und ich habe aufgrund meiner Freizeitaktivitäten durch den Vereinswesen Veranstaltungen gern gehabt und habe dann gesagt, okay, dann kümmere ich mich um Veranstaltungen und dann hat das begonnen.
Da muss ich oder würde ich gern gleich fragen, weil du hast schon gesprochen jetzt von dem Beachvolleyball-Verein, den ihr gegründet habt. Und ich stelle mir vor, das muss ja so ein richtiger Full-Circle-Moment gewesen sein, oder weil ihr habt ja jetzt gerade erst letztes Monat den World Cup organisiert in Baden. Wie geil ist das? Also.
Ja, es war eine 21-jährige Reise, kann man sagen. Also wir haben ja relativ schnell die Beachvolleyball-Events dann in unsere Firma eingekoppelt, die wir ganz klein veranstaltet haben, früher als Verein. Das ist dann halt so groß geworden. Und im ersten Jahr haben wir schon als Firma, damals hat die Firma Vision 05 geheißen, die Veranstaltung gemacht und umgesetzt. Und dann hat sich diese Veranstaltung halt entwickelt, jährlich. Und wir haben die ersten 4 Jahre auf nationalem Niveau veranstaltet. Damals im Rahmen eines A-Cups, dazu A-, B-, C-Cups Kategorien gegeben. Wir haben damals schon einen A-Cup veranstaltet und dann hat sich das Jahr von Jahr weiterentwickelt, bis 2009 wir dann die Ebene Richtung international geschafft haben im Rahmen der European Tour. Und so ist es halt jedes Jahr gewachsen. Und heuer war, muss man auch sagen, ein bisschen ein Lucky Shot, weil die Rechte dieses World Cup Turniers oder des Weltverbandsturniers ist bei Acts gelegen, also beim Hannes Jagerhofer, der heuer mit seiner Firma leider es nicht bis zu Ende geschafft hat, sage ich jetzt einmal. Und diese Rechte wurden frei und wir haben uns um die Rechte bemüht, gekümmert mit dem österreichischen Volleyballverband und haben dann heuer die zweithöchste Kategorie der Welt veranstaltet und waren die einzigen in Österreich, die in dieser Ebene veranstalten durften. Und es wurde auch von den Spielern extrem super angenommen, weil halt die Besten nach Baden gekommen sind. Also Silbermedaillengewinner, Olympische Spiele und so weiter spielen dann in deinem Stadion und es kommen 30.000 Besucher insgesamt. Das ist dann schon, da freut man sich dann schon, dass dieser Weg irgendwie geklappt hat, der mit Höhen und Tiefen war natürlich. Aber wenn du dann im Stadion stehst und denkst, hey, da kommen nicht so viele Leute und du hast das 21 Jahre durchgekämpft, die Veranstaltung, und jetzt bist du eigentlich dort, wo du irgendwie damals auf Klagenfurt Beachvolleyball ein bisschen aufgeschaut hast, bist du dort in die Richtung zumindest, ist das schon ein cooles Gefühl. Ja.
Sprechen wir gleich noch über Höhen und Tiefen. Ich würde dich vorher gerne noch fragen, was begeistert dich denn besonders an deiner Rolle als Unternehmer?
Ja, viel. Ja, also es ist, man überlegt ja schon immer wieder, nein, wie wäre das mit einem als Angestellter? Aber in meinem Fall war ich noch nie angestellt. Ja, also ich hatte 2, 3 Feralpraxis, wo ich angestellt war, aber ich war ja relativ früh dann selbstständig und es hat sich dann ergeben, dass ich halt in diese Selbstständigkeitsrolle hineinfinden musste. Und die Begeisterung ist bei mir halt, dass du tun kannst, was du möchtest, sag ich mal, die Ideen, die du hast, realisieren kannst, dass du mit einem Team zusammenarbeiten darfst, die wertschätzend sind, die Emotionen teilen. Also vor allem bei Veranstaltungen geht es ja sehr um Emotionen, um das Freizeiterlebnis, um das Gefühl, dass dann sehr viele Leute kommen zu dir, wo du sagst, okay, du hast anscheinend richtiges Konzept gemacht, weil so viele Leute zur Veranstaltung kommen. Das gibt extrem viel zurück. Also ich glaube, dass ganz wenige Jobs gibt, wo du so viel Wertschätzung bekommst, weil die Wertschätzung halt die Besucherinnen sind, die kommen und du Feedback bekommst. Natürlich auch negatives Feedback, aber hauptsächlich sind es halt positive Feedbacks, wo man dann ein Stück vielleicht aktuelle triste Situation der jeweiligen Person da mit ein paar Stunden halt versüßen kannst. Ja. Und das war schon der Ansatz und der Triggerer, dass man immer weitermacht, ja, und dass man halt aufgrund der Besucher Feedback da einfach sagt, hey, man ist am richtigen Weg, man möchte Spaß verbreiten, man möchte in der Freizeit den anderen was Tolles gestalten und das hat mich bis jetzt motiviert, auch noch weiterhin zu machen.
Wenn du so diese Reise, die du als Unternehmer erlebt hast und bis jetzt gegangen bist, was gab es da für Momente, die dich besonders geprägt haben? Vielleicht auch kritische Momente, wo du im Nachhinein aber gesagt hast, na, die haben mich doch einiges weitergebracht.
Ja, Corona hatte, glaube ich, ein riesen Part bei vielen Unternehmen. Bei uns war es besonders schlimm, weil wir, muss man sagen, fast 3 Jahre ist uns unsere Geschäftsgrundlage entzogen worden. Aufgrund der Situation, dass wir kaum Events ausrichten durften. Das war schon ein arger Rückschlag, weil man, ich kann mich erinnern, 2020, damals im März, wie das verlautbart worden ist, auf einmal denkst du, puh, jetzt bricht alles und du weißt eigentlich nicht, wie das überhaupt weitergeht, weil genau der Aspekt, dass man halt viele Leute hat und mit denen halt das Geschäft macht, bricht weg und man weiß nicht, wann das wieder zurückkommt, diese Situation, vor allem auch der Gedanke, jetzt ist das mal da, irgendwann wird es weg sein, aber kommt das dann wieder? Mhm. Ja, das war dann schon, wo du gesagt hast, puh, jetzt habe ich da 17 Jahre, waren wir da über 16 Jahre, an sehr viel aufgebaut, ein großes Team hast und auf einmal bricht das weg und du bist total abhängig eigentlich von einer politischen Entscheidung. Und da hat man schon gespürt, dass das schon dann nicht so lustig ist natürlich, weil man sagt, okay, was macht man jetzt das nächste halbe Jahr? Organisiert man weiter? Glaubt man, dass das vorbeigeht? Macht man nichts? Haut alles nieder? Weiß ich nicht. Aber das war sicher auch eine Situation, dass wir da Zeit hatten, dann auch drüber nachzudenken. Und genau in der Phase, in dem Jahr, ist extrem viel entstanden, weil wir haben aus unserem Unternehmen, das damals eins war, nach 16 Jahren haben wir drei Unternehmen gegründet, also drei unterschiedliche GmbHs, weil sich die Geschäftsbereiche schon so weiterentwickelt hatten, die teilweise untereinander gar nichts mehr zu tun gehabt haben miteinander. Und da haben sich halt drei GmbHs entwickelt, eben neben der Eventagentur noch eine Werbeagentur und dann ein Handel mit Spiritosen im Fokus rum. Und das hat sich halt während Corona alles so ergeben. Also im Nachhinein betrachtet hat es eh gepasst, aber es war diese Phase der Unsicherheit und die Phase der, wie tut man weiter und jetzt, man macht sich Gedanken halt, ja, weil du warst nie angestellt, in deinem Lebenslauf steht drinnen, ja, du bist halt selbstständig gewesen, jetzt 16 Jahre und natürlich hat man viele Kontakte und es war jetzt nicht die Angst, dass ich da jetzt keinen Job mehr finde, aber irgendwie so, puh, jetzt beißt du da so rein über Jahre und baust so viel auf, so mit Liebe und du hast ein Team von 30 Leuten und auf einmal ist das irgendwie so weg und du kriegst halt nur die WhatsApp-Nachrichten von den ganzen Angestellten, die sagen, naja, und was ist jetzt, ne? Wie geht's weiter, ne? Also, das war schon eine arge Erfahrung, ja.
Gab's in der Zeit oder vielleicht auch in anderen Zeiten auch Fehler, wo du im Nachhinein sagst, auch ganz klar, das waren Fehler, das würde ich heute anders machen?
Ja, generell gibt's einige jetzt, was mir nur einfällt jetzt in Sachen der Corona-Phase, weil die doch sehr, sehr belastend war für die Eventbranche. Gott sei Dank hat es dann die Förderung gegeben, muss man sagen. Also da ist auch da immer wieder ein Dankeschön auch direkt an die Politik, weil bei uns war es wirklich so, dass wir keine Person entlassen haben. Also wir haben all das ganze Team gehalten. Es war ganz kurz nur Kurzarbeit für 4-5 Monate. Und wir haben durch die Förderung das Team halten können. Im Nachhinein wirtschaftlich betrachtet wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Man haut alle Leute raus, ja, nimmt die Förderungen und baut was Neues auf oder macht sich ein schönes Leben ein, zwei Jahre, das weiß man halt nicht. Aber das war nie der Ansatz. Wir haben immer gesagt, wir wollen weiter tun, wir tun das gern, was wir machen, wir wollen da irgendwie nichts ausnutzen, sondern wir haben wirklich mit dem Geld gearbeitet und das Team behalten. Und da ist das Team dann schon auch sehr dankbar im Nachhinein, wenn sie das Gefühl haben, dass sie jetzt nicht nur rein wirtschaftlich bemessen werden. Ja, wenn ich jetzt weiß, okay, ich spare mir 10.000 Euro, wenn ich jemanden raushaue, man macht es rein wirtschaftlich, sondern man schaut, dass man mit dem Team halt einen Weg geht. Und ich glaube, das war schon, oder ich bin überzeugt davon, dass das ein super Weg war, den wir eingeschlagen sind und der halt jetzt hinten raus dann auch, wo wir da profitieren.
Wenn wir über Führung und Teamkultur, ist jetzt eh schon ein bisschen in die Richtung gegangen, wenn wir da uns ein bisschen vertiefen und zuerst über deinen Führungsstil sprechen, hat sich der verändert und wenn ja, wie hat das sich verändert über die Zeit?
Ja, ich war ja 19, also wir waren sehr lange nur das Gründerteam, also wir waren am Anfang 4 Personen oder ganz am Anfang 5 bei der Ideenfindung, dann gleich nur 4 und waren dann 3 Jahre zu viert und dann nur noch zu dritt. Jetzt sind die 3 Gründer noch immer Gesellschaft und auch Geschäftsführer und operativ noch tätig, also wir sehen uns mehr als unsere Frauen. Damals ist das natürlich, es kommt der erste Angestellte dazu und man ist eigentlich überfordert. Ja. Also wir haben das immer sehr projektweise gesehen, ja, auch wenn die Person angestellt war. Es waren halt dann viele Aufgaben zu machen, die diejenige Person gemacht hat. Das Team ist gewachsen dann. Also es war relativ lange, waren 2-3 Personen und dann war durch die letzten 7-8 Jahre sind da sehr viel dazugekommen, wo du dann schon deinen Stil überdenken musst, sagst, okay, wie redet man eigentlich mit Mitarbeiterinnen? Wie führt man sie generell? Wie geht man um mit der Situation? Ja, und auf einmal ist man dann halt viel mehr Geschäftsführer, als man vielleicht am Anfang sich denkt, dass man jetzt einfach so Geschäftsführer ist und man ist alleine zu dritt, zu viert, weil die dann doch irgendwie warten auf Entscheidungen oder über Probleme reden wollen und so. Das ist dann schon eine Rolle, die du halt hast und da wächst man ein bisschen rein. Also ich habe natürlich auch Berater gehabt, die mir geholfen haben ein bisschen nebenbei, aber es war eher so, dass man halt mit der Aufgabe wächst und dass man mit den Fehlern, die man macht oder mit den Mitarbeiterinnen, wenn man Gespräche führt, einfach dann seinen Stil ändert oder versucht herauszufinden, was der ideale Stil ist für deine Branche, für deine Mitarbeiter und deinen Weg. Ja, das sind ja, jeder hat einen anderen Führungsstil und auch die Ziele sind andere. Wenn ich einen knallharten Zielweg eingehe und sage, ich möchte so viel wie möglich verdienen und mir ist es jetzt egal, wie was links und rechts passiert, ist ein anderer Weg, wenn ich sage, okay, mein Weg ist es, mit dem Team zu wachsen, Veranstaltungen gemeinsam zu erleben, Emotionen zu teilen und auch in schwierigen Phasen nicht gleich zu sagen, puh, es geht sich nicht aus, ich muss dir kündigen. Also das hat sich sehr, sehr verändert. Prinzipiell muss man sagen, dass ich eher sehr einen diplomatischen Führungsstil habe. Also ich versuche herauszufinden, wie es den Mitarbeiterinnen geht. Ich versuche bei den Mitarbeiterinnen Gesprächen nachzufragen, was halt passt, was nicht passt und das wirklich ernst zu nehmen und dann zu ändern. Also ich gebe mir auch gerne Kritik, ja, und da sage ich auch, bitte sag's, was nicht passt, ja. Und ich habe auch schon oft Feedback bekommen, dass das eigentlich cool ist, dass man mit dir einfach auch reden kann, wenn es nicht passt. Ja, dass man keine Angst haben muss mit, oh Gott, ich traue dem Chef jetzt nicht sagen, dass das eine komische Aktion oder was du gemacht hast oder warum du das und das gesagt hast. Weil so nur so lernst eigentlich und ich möchte die Leute behalten und möchte mit denen einen Weg gehen und mehr Projekte machen. Ja.
Welche Rolle spielt der Vertrauen bei euch im Team und auch in der Führung, die du lebst?
Ja, also in unserem Business ist das Vertrauen wirklich enorm, muss enorm hoch sein, weil wir haben aufgrund der auch sehr großen Veranstaltungen, die wir machen, wo sehr viele Menschen sind, wo es auch um sehr viel Umsatz geht bei der Veranstaltung selber, um sehr viele Personen, die man führt, weil das interne Team, das wir haben, besteht aus ca. 30 Personen jetzt, aber wenn ich eine Großveranstaltung habe, muss man dort ca. 180 bis 250 Leute führen, die als Freelancer dort sind, die über gewisse Verbände da sind und Tätigkeiten ausführen müssen.
Und alle müssen zusammenhalten.
Alle müssen zusammenhalten, genau. Und da geht es schon sehr darum, dass man diese Lead-Funktionen sehr gut definiert, die Aufgabenbereiche sehr gut definiert. Das gelingt natürlich nicht immer zu 100%, weil Veranstaltungen ändern sich viel und es passieren viele Dinge. Aber das Vertrauen zu dem Internet-Team muss wahnsinnig hoch sein, weil, wie gesagt, geht's einerseits um viel Geld, was du dann dort mal einnehmen musst, ja, und andererseits bist du ständig mit vielen Leuten in Verbindung und bist im Rampenlicht. Weiß ich nicht, kleines Beispiel beim Check-in-Bereich, anfängt mit Kunden zu streiten und mit Besuchern zu streiten, kann das in der heutigen Welt sehr schnell nach hinten losgehen, dass dann halt die Beschwerden auf Social Media kommen, warum da so Leute so unfreundlich sind. Ich versuche da sehr viel zu Vertrauen zu schenken und wir versuchen auch das interne Personal halt bei den ganz wichtigen Positionen, bei den Veranstaltungen auch wirklich einzusetzen. Deswegen sind wir so groß. Das ist eigentlich ungewöhnlich für Eventagenturen. Oft sind Eventagenturen relativ klein. Also ich kenne ja die meisten aus Österreich, die bestehen halt vielleicht aus 3, 4, 5 Personen und dann kaufen sie sich alles zu bei den Veranstaltungen. Und wir haben aber den Weg gewählt zu sagen, wir wollen ein Team aufbauen, denen wir halt vertrauen, die halt immer wieder dieselben Aufgaben machen und wissen, was uns wichtig ist und unseren Brand jetzt in dem Fall HSG-Events einfach nach außen zu tragen und dass es halt eine gewisse Konstante hat.
Ja. Ja, weil so ein großes Event ist ja wahnsinnig dynamisch und du kannst ja gar nicht zu jeder Zeit überall sein, also überhaupt nicht, stelle ich mir vor. Und da muss schon vieles zusammenpassen, musst du ein viel Vertrauen haben, dass die Leute dann auch in seinem Sinne, in deinem Sinne auch handeln.
Ja, genau. Also das ist, man kann eine Veranstaltung nie perfekt zu Ende planen, nicht 100%. Also wir haben natürlich je nach Größe und je nach Ressource sind die Projektpläne oder die Vorbereitungen besser oder schlechter, muss man auch sagen. Das ist natürlich schon ein wirtschaftlicher Part, dass man sagt, wie viel Zeit oder wie viel Ressource hat man für eine Veranstaltung? Es ist meistens ein bisschen vom Budget natürlich abhängig oder welches Potenzial die Veranstaltung hat, wie weit man investieren kann. Aber es passiert immer extrem viel und man wartet ja schon darauf, dass irgendwas ist bei Veranstaltungen. Ja, ob da.
Was machst du, wenn es dann mal schief geht?
Also, naja, so ganz schlimm ist Gott sei Dank noch nichts passiert. Also, da kann ich jetzt klopfen, aber das mache ich jetzt nicht, wenn man das Klopfen reinhört. Die Klassiker, dass halt, dass der Strom ausgeht, dass Getränke ausgehen, dass ganze VIP-Listen auf einmal vom Server verschwinden, dass Versicherungen nicht abgeschlossen worden sind und man sich denkt, oh, hoppala, ich habe jetzt quasi vergessen, die Versicherungsantrag zu unterschreiben, da steht da mit 30.000 Leuten, was ist, wenn da was ist. Also das sind die Klassiker, die passieren auch im Team. Aber man wird natürlich besser und versucht erstmal ruhig zu bleiben. Das ist jetzt, glaube ich, auch eine Art und Weise, die man auch ein bisschen mitbringen muss im Veranstaltungswesen, weil man einfach, glaube ich, hätte ich schon 94 Herzattacken gehabt, ja, wenn ich da immer explodiere. Man muss ruhig bleiben und einfach Probleme lösen. Du bist ein ständiger Troubleshooter eigentlich bei Veranstaltungen, weil wenn ich dort bin, sind dauernd irgendwelche Sachen, die zum Lösen sind. Das sind ganz kleine Probleme bis zu großen Themen, die im Hintergrund passieren. Wichtig ist, dass nicht rauskommt, ja, dass halt die Besucher, Besucherinnen das nicht mitbekommen. Aber im Hintergrund rennt bei jeder Veranstaltung wirklich viel, was man, was lustig ist, wenn man es mal mitbekommt. Ja. Aber die meisten Sachen treten ja nicht nach außen. Ja. Das ist einfach das Wichtigste dann.
Was macht euer Miteinander im Team aus, wenn wir ja noch ein bisschen tiefer ins Team reingehen? Habt ihr auch irgendwie gemeinsame Rituale oder unternehmt ihr gemeinsame Sachen? Was lebt ihr da für einen Spirit?
Ja, wir waren vor 4 Tagen erst beim Winzer Aumann, das ist ein Kunde von uns, und haben dort uns eine Kellerführung gegönnt und dann haben wir viel getrunken und viel gegessen und dann ist man mit einer Flasche der Wein nach Hause gegangen. Also wir probieren so einmal im Quartal ein Incentive zu machen, wo man halt das Team wieder zusammenholt, wo man gemeinsame Erlebnisse hat, wo man es nicht selber organisieren muss, sondern halt die einfach erleben kann. Das mit dahinter, wir haben eine sehr berühmt-berüchtigte Weihnachtsfeier jedes Jahr, wo wir wirklich viel Budget lassen und wo jeder bis um 7 in der Früh im Volksgarten dann enden darf, wenn er will. Ja. Das ist immer ganz lustig. Sonst, der Riesenvorteil bei den Veranstaltungen ist, dass das Team selber extrem mehr zusammenwächst, weil man gemeinsam Probleme löst die ganze Zeit und dann gemeinsame Erfolge oder auch gemeinsame Misserfolge hat. Also es gibt Events, die vom nicht funktioniert und dann denkt man sich halt, okay, wir haben es gemeinsam verschissen. Und da gibt's Events, wo es halt überdurchschnittlich funktioniert, wenn viele Leute sind, das Wetter passt und alle freuen sich und dann sitzt nachher zusammen auf dem Bier und denkst du, hey cool, jetzt hast du ein halbes Jahr dran gearbeitet und du teilst die Emotion. Ja. Und das bindet extrem. Das ist ein riesen Asset bei Events, weil das Team sich emotional da bindet, weil sie sehr viel Zeit miteinander verbringt. Das ist halt bei uns, welche andere zwei Unternehmen auch, aber bei anderen Unternehmen anders, weil das einfach andere Branchen sind. Aber da ist es halt wirklich ein Miteinander, fallen oder nicht fallen. Natürlich kann es dann zu Streitigkeiten kommen, Diskussionen, weil du halt sehr eng zusammenarbeitest. Ist klar, wir sind auch alle nur Menschen. Aber prinzipiell ist es ein Weg in die Richtung, dass man sagt, man leistet gemeinsam was und feiert diese Erfolge und freut sich gemeinsam, wenn wir halt einen Erfolg feiern können. Ja.
Was bedeutet Zusammenarbeit auf Augenhöhe für dich?
Wir haben von Anfang an eigentlich in unserem Führungsteam gesagt, wir wollen flache Hierarchien. Man muss nicht unbedingt so sein, wie wir sind. Wir sind schon sehr starke Workaholics, für die das ein großer Teil des Lebens ist, weil du halt so reinwachst in jungen Jahren, dann ist es halt, das gehört zu dir. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wie man arbeitet und welche Informationen man weitergibt. Aber prinzipiell ist es so, dass ja, wir es lieben, ja, und versuchen die Mitarbeiterinnen das auch weiterzugeben. Dass es ein toller Job ist, ja, dass es ein Job sein sollte, der ihnen Spaß macht und dass auch die Work-Life-Balance auch da sein soll. Also wir haben da keine straffen, reglementierten Arbeitszeiten von 9 to 5, kannst du auch bei Events auch gar nicht, auch bei der Organisation nicht. Wir sagen, wenn der Montag ein schöner Montag ist, geht's bitte ins Bad und kommt am Dienstag wieder. Oder wenn ihr am Abend arbeiten wollt, arbeitet ihr am Abend oder am Wochenende. Das funktioniert überraschend gut. Also auch ohne Mega-Kontrollen. Ich meine, wir haben schon natürlich Software, wo die Leute dann in die Projekte ihre Zeit buchen. Aber prinzipiell ist es ein riesen Vertrauensvorschuss, den wir geben und der wird eigentlich nie ausgenutzt. Ja. Und das ist dann schon ein Weg, wo du sagst, eigentlich soll es passen, es soll Spaß machen. Wir versuchen auch, die Mitarbeiterinnen sehr zu involvieren, welche Projekte wir gemeinsam machen, also welche Ideen sie haben, neue Projekte, welche Ideen sie bei bestehenden Projekten haben, um sie mehr einfach einzubinden. Und dann ist es organisatorisch, was uns immer egal, ob das jetzt im Büro von 9 to 5 passiert oder am Abend oder am Wochenende. Natürlich gibt es halt Regeln, wie bei jeder Firma, aber da sind wir sehr, sehr laissez-faire. Ja, und das hat bis jetzt echt ganz gut funktioniert.
wenn wir über Haltung und Haltung auch immer sehr wertegetrieben sprechen, gibt's was, wo du sagst, ja, ich diese Haltung lebe ich vor als Führungskraft und da stecken diese und jene Werte dahinter, Werte vielleicht, die mich auch schon seit meiner Kindheit angeprägt haben.
Ob es diese Werte generell gibt, meinst
du? Ja, ob du die lebst, ob du die in deinem Führungsstil verkörperst, ob du auch die aktiv lebst, bewusst lebst.
Ja, eben so, wie ich es ein bisschen angesprochen habe. Also es soll alles einen Spaß machen. Das ist echt das Wichtigste. Wenn ich merke, dass eine Mitarbeiterin keinen Spaß macht, dann frage ich, ob man Möglichkeit finden, dass er ein anderes Projekt kriegt, wo es einen Spaß hat. Also das, aber vielleicht ist es vor allem deswegen, weil eben diese Branche da ist, um Spaß zu haben. Das heißt, man muss ja mal selber einen Spaß haben, dass meine Kunden einen Spaß haben. Ja, das ist mal ein wichtiger Part. Dann eine ganz wichtige Wertehaltung ist die Wertschätzung generell. Also ich versuche, dass ich die Wertschätzung einfach auch den Mitarbeiterinnen weitergebe. Ich warte noch umgekehrt, dass eine Wertschätzung gegenüber uns als Führende oder auch gegenüber Partner, Kunden immer da ist. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bereich, dass man da einfach sich mit Menschen umgibt und dann da einfach auch Danke und Bitte sagt und offen darüber redet. Und wie gesagt, so grob zusammengefasst ist einfach diese Haltung des Erlebnisses, des Spaßfaktors ist ein wichtiger Grad, ja, des Wertes, sage ich jetzt mal.
Wenn wir über aktuelle Herausforderungen sprechen, gibt's irgendwas, wo du sagst, da drückt aktuell der Schuh? Das sind aktuelle Herausforderungen bei uns im Unternehmen oder auch, die du in der Wirtschaft im Allgemeinen siehst?
Ja, wir haben jetzt mittlerweile 4 Unternehmen, 4 GmbHs. Da ist immer irgendwo ein Thema, was man lösen muss. Bei der Eventagentur ist es aktuell sicher die Situation, dass wir aufgrund des Sparkurses des Bundesministeriums und der Gemeinden und des Landes Niederösterreichs da schon Einschnitte haben werden im nächsten Jahr. Wir haben sehr viele Veranstaltungen, die alles Eigenveranstaltungen sind, das muss man auch sagen. Also bis jetzt fast alle Projekte Eigenveranstaltungen. Fangen wir das nächstes Jahr an, mehr unseren B2B-Bereich zu etablieren. Bist du halt abhängig von Einnahmequellen. Und eine Einnahmequelle ist die Förderung bei gewissen Events. Das betrifft gewissen Events mehr, gewisse Events weniger. Zum Beispiel im Kulturbereich ist es ohne Kulturförderung nicht möglich. Im Sportbereich ist es ohne Sportförderung einfach nicht möglich, weil die Kosten einfach so enorm hoch sind, die man nicht mit Eintritten oder mit Sponsoren decken kann. Und das ist schon eine riesen Herausforderung, gerade die wir versuchen, gerade zu analysieren, zu schauen, wie es weitergeht, wenn das Bundesministerium Sportbereich einfach reduziert, dass man sagt, okay, was passiert mit diesen Plattformen dann? Also da wird jetzt gerade einfach gearbeitet dran, ob das jeder richtige Weg ist. Ich sage, es ist natürlich nicht der richtige Weg, aber man muss einfach auch sagen, ja, man muss halt sparen und man muss zusammenhalten, aber vielleicht kann man da irgendwie gemeinsame Lösung finden. Das ist sicher eine große Herausforderung. Die zweite Herausforderung ist alles, was im Thema Sponsoring ist, also sponsoring-technisch. Wir haben im Jahr geht es da um einige Millionen Euro, die wir rein sponsoring-technisch umsetzen. Wir haben über 120 Sponsoren über das ganze Jahr, die wir betreuen, die bei unseren Events Sponsoren sind, die unsere Plattform nutzen, um Werbung zu machen. Das wird nicht leichter. Ich meine, es war nie leicht, aber ich kann mich erinnern, die ersten Jahre, wo wir leider noch nicht so professionell waren, aber da war es ein bisschen ein anderer Ansatz, um Geld zu lukrieren, um große Sachwerte zu lukrieren. Aktuell muss das halt alles Hand und Fuß haben, es muss das Konzept passen. Die Unternehmen sind strenger geworden in dem Auswahl, welche Events sie supporten. Sie erwarten eine große Dokumentation, sie erwarten eine Betreuung über das ganze Jahr. Je nachdem, welches Volumen es betrifft. Ja, wenn ein Sponsor 1.000, 2.000, 3.000 Euro zahlt, ist es eine andere Dokumentation und Betreuung, als wenn ein Sponsor 400.000 Euro zahlt.
Natürlich. Aber das wurde früher mehr auf Vertrauensvorschuss auch sozusagen gegeben, oder?
Ja, so ganz große Summen sicher nicht, aber es war auch die mittelgroßen Summen waren lockere im Börsel im Marketingbudget. Aktuell ist halt die Wirtschaftssituation ist Branchen abhängig, aber mehrheitlich ist es eher so, reduzieren, schauen, bringt das was, bringt das nichts im Marketing genau zu analysieren, eher zu sparen und da muss man sich schon ganz mit ganz guten Konzepten profilieren. Und man schwimmt immer mit einem riesigen Boot, wo ich glaube, es gibt 8000 Eventagenturen in Österreich und das sind halt 90% One-Man-One-Women-Shows. Mhm. die auch versuchen, Sponsoren zu lukrieren, wo das Sponsoring eine andere Definition hat für die. Also bei uns ist es ja wirklich professionelle Betreuung einer Werbeplattform und wir machen die Plattformen ja nur für die Firmen, die sich dann dort präsentieren oder die halt im Rahmen der ganzen Medien-Coverage mittransportiert werden. Das heißt, die ist auf einem sehr hohen Niveau. Man muss sich aber damit auch durchsetzen. Das heißt, wir müssen viel direkt arbeiten, bei Events viel Kontakte knüpfen, um zu erzählen, was wir tun, wie professionell das ist, und dann geht es ein bisschen leichter. Aber aktuell eben auch nicht so, weil die Budgets einfach nicht mehr so groß sind wie früher für Event-Marketing, ja, weil alles ein bisschen zurückgestupst wird.
Gab es Herausforderungen in der Vergangenheit, wo du im Nachhinein sagst, da haben wir eine mutige Entscheidung getroffen und die hat sich dann gelohnt?
Ja, es betrifft ein anderes Unternehmen vielleicht. Also wir sind ja auch im Handel von Spiroudosen tätig. Der Online-Shop rumzentrum.at gehört auch uns in die Gruppe. Wir reden immer von Gruppe und bei den vier Unternehmen. Das war eine Entscheidung, die wir vor mittlerweile 12 Jahren getroffen haben, wo wir einen kleinen Rumhändler aus Baden das Geschäft abgekauft haben, weil er in Pension gegangen ist. Und das war ein damaliger Kunde von unserer Werbeagentur. Und da haben wir dann gesagt, ja, wir machen das einfach und sind mit dem LKW hingefahren, haben das Lager genommen und haben es ins Lager gestellt und dann mal geschaut, okay, was machen wir jetzt eigentlich? Ja, das war auch so eine lustige Aktion. Weil wir gesagt haben, ja, es hat vielleicht ein Potenzial, da rum nach Europa zu bringen und nach Österreich zu verkaufen. Und das hat sich auch eigentlich sehr gut entwickelt und hat auch seine Herausforderungen. Also eine doch durchaus mutige Entscheidung. Da ist jetzt nicht um Millionen gegangen, aber es war doch ein Budget für uns in der Zeit einfach, da hast du gar kein Geld am Anfang. Und mittlerweile ist es doch ein großes Unternehmen geworden, eine GmbH. Wir vertreiben Österreich, Deutschland, Rum, mittlerweile auch Whisky und Gin und Tequila. Haben geboren, eine der größten Rummessen Europas, also mit dem Vienna Rum Festival, was jedes Jahr im September stattfindet, wo 4000 Personen kommen und es weltweite Aussteller gibt, die dort ihren Rum präsentieren. Haben neben Rum auch in Whisky investiert. Wir sind Veranstalter von 2 Whisky-Festivals. Wir haben ein Tequila-Festival, wir haben ein Gin-Festival. Also wir haben diese Strategie dann so aufgesetzt, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt einen Handel, wir haben einen Online-Shop und mittlerweile auch ein Geschäft in Baden, ein normales Geschäft. Und haben die Eventagentur genutzt, dass sie Events für den Spiritosen-Shop macht. Und das dritte Unternehmen im Bunde ist die Werbeagentur. Also wir haben eigene Designer, eigene Social Media Managerinnen, eigene Konzepter, die den Auftritt der Veranstaltung auf einer Seite, aber auch den Auftritt des Online-Stores designen, umsetzen und sich darum kümmern. Das heißt, das spielt alles ineinander. Natürlich ist, wenn dann ein Geschäftsfeld ein bisschen wackelt, hängen die anderen ein bisschen im Boot. Das ist natürlich extrem verstrickt. Aber prinzipiell ist die Idee eine sehr, sehr gute, dass man sich gegenseitig halt die Aufträge in der Gruppe belässt und dort mit Kompetenzen von Mitarbeiterinnen füttert. Und im Moment ist die Gruppe halt so 30 fix Angestellte,
ja,
und entwickelt sich eigentlich ganz, ganz gut weiter.
Ja, vor allem, wenn man dann auch Kompetenzen teilen kann, die man braucht, ist das ja großartig für
alle. Genau, ja, und es ist bei den Events, ich sage immer, Events sind, also jeder Event ist eigentlich wie ein eigenständiges Unternehmen, weil du brauchst bei einem Event, brauchst du mal ein USB, du brauchst eine Strategie, du brauchst Ziele, du brauchst ein Personal, du brauchst eine Infrastruktur, du brauchst ein Marketing, du brauchst alles, was ein Unternehmen braucht in den Bereichen, braucht jeder Event für sich und muss jeder Event selber sich überlegen. Das macht es extrem ressourcenintensiv, weil man halt sich nicht unter Anführungszeichen ein bisschen ausruhen kann und sagt, jetzt habe ich meine super Leute, die da arbeiten im Sales und immer dasselbe in Sales machen und ich entwickle mich weiter, sondern ich brauche Leute, die halt für die Veranstaltung passen, die Kompetenz haben und die muss ich suchen und finden. Ich muss mich um die Finanzierung kümmern, ich muss mich um den Verkauf kümmern, ich muss mich um die Dokumentation kümmern. Und das spielt sich dann erst ein, wenn Veranstaltungen längerfristig auch, wie es auch längerfristig gibt dann natürlich, ja, weil im ersten Jahr ist es meistens eine Vollkatastrophe vom Budget. Mhm. Im Jahr 2, wenn es ein Glück hat, ist es ein Nuller und ab Jahr 3 verdient man mit Veranstaltungen. Das ist wie ein Investment, wie eine andere Firma Investments hat. Mit dem Unterschied eben, dass man jedes Mal bei einer neuen Projektidee dann alles neu aufsetzen muss. Ja, und das ist schon eine ordentliche Herausforderung, vor allem mit der Zeit, wie es jetzt ist. Man hat so viel so eine riesen Möglichkeit an Entertainment mittlerweile. Ich meine, das Smartphone ist die größte Konkurrenz eigentlich von uns. Der E-Gaming-Bereich ist die größte Konkurrenz von uns. Wobei man jetzt sagen muss, dass das Live-Erlebnis, dieses Live-Marketing wieder extrem an Fahrt nimmt, weil durch die ganze Situation mit der KI, ja, die KI überschwappt den Markt gerade mit Content. Die Menschen können das teilweise gar nicht mehr fassen und kommen dann ein bisschen zurück zum Ursprung, um was wirklich geht. Und da geht es um Menschen, es geht um Freunde, es geht um Erlebnisse teilen, Emotionen teilen, nicht nur beim Zocken, sondern einfach wirklich gemeinsamen Spritzer trinken, gemeinsam ein Kabarett anschauen, gemeinsam auf ein Konzert gehen. Und das sieht die ganze Branche, dass die seit 2 Jahren massiv an Tickets umsetzen gewinnt und man merkt, dass den Leuten halt Spaß macht. Ja. Ja. Natürlich muss die Veranstaltung gut sein und es muss passen. Also es gibt nicht mehr so wie früher. Ich kann mich erinnern, die ersten Jahre haben wir, wie Facebook da noch mega mit den Reichweiten waren, ohne dass du es bezahlen musstest, hast da eine Veranstaltung gemacht, eine Party und da waren 2000 Leute da. Ja? Also das gibt es natürlich halt nicht mehr, du kämpfst um jeden Gast, aber wenn das Konzept passt und wenn du die richtigen Maßnahmen setzt, dann bist du gut besucht. Mhm. Früher war es natürlich ein bisschen angenehm, wenn ich jetzt zurückdenke, einfach zu sagen, ich drucke ein paar Flyer, leg die irgendwo auf und dann kommen 140 Leute in mein Haus. Also wenn das jetzt so einfach wäre, das wäre sehr kostengünstig. Jetzt müssen wir da 10.000 Euro im Meter stecken, dass Leute kommen. Aber das hat sich schon sehr viel verändert. Ja.
Gab es Entscheidungen, die richtig wehgetan haben, die du vielleicht heute anders treffen würdest? Oder sagst du im Nachhinein, ich habe so viel daraus lernen können, ich will es nochmal machen?
Also ganz, ganz schlimme Entscheidungen hat es Gott sei Dank noch nie gegeben. Natürlich trifft man kleine Entscheidungen immer falsch, daraus lernt man auch. Man macht viele Fehler. Ich bin ja auch zuständig für die ganze Budgetierung von den Großevents und die Finanzierung. Natürlich kann es passieren, dass einmal eine Excel-Tabelle irgendwie eine Zelle verrutscht und auf einmal hast du ein Problem. Das kommt alles vor, aber es war alles in dem Rahmen, wo man sagt, okay, das hat man irgendwie dann doch im Griff. Wenn es dann so um diesen ganzen Sicherheitsaspekt geht bei Veranstaltungen, das ist jetzt doch die letzten Jahre hat das extrem an Fahrt gewonnen, dass die Behörden oder die Magistrate sehr genau schauen, was man macht als Veranstaltung, um die Sicherheit zu gewährleisten, was ja eh ein super Ansatz ist prinzipiell. Der andere Weg, das andere Ding ist halt, dass es extrem teuer ist natürlich, die ganzen Sicherheitskonzepte auszuarbeiten. Die Anzahl der Securities, wo du manchmal denkst, wir haben das früher gemacht, wie die Gladiatoren gegeneinander gekämpft haben, da habe ich keine einzigen Security gesehen bei 100.000 Leuten und trotzdem ist nichts passiert. Mhm. Und die Tribünen waren so steil, was du selber runterhaut, wenn's da eine Stufe steigst. Das hat sich alles sehr verändert. Ich sage immer, das sind wir eh selber schuld, der Mensch selber schuld, weil er halt dann anfängt zum Klagen und immer den anderen die Schuld in die Nase, in die Schuhe schieben möchte, weil jetzt gerade ist die Stufe vielleicht höher als erlaubt ist und mich haut's runter, ich bin nicht schuld, ich ist der es baut hat. Es ist der schuld, der jetzt da nicht so genug Securities gehabt hat, weil sonst hätte es nichts passiert. Also im Moment suchen die Leute schon sehr die Schuld beim anderen. Das ist ein bisschen negative Entwicklung generell von der Gesellschaft. Damit muss man umgehen. Deswegen gibt es diese ganzen Sicherheitskonzepte und so weiter, die halt massiv teuer sind und massiv mühsam sind zum Überlegen und ja, und extrem teuer sind. Also bei den Großveranstaltungen, die wir machen, bei dem 3x3 Vienna Projekt zum Beispiel, wo 50.000 Leute sind, das Sicherheitskonzept, das kostet halt wirklich, wirklich sehr viel Geld. Oder auch bei Baden in Weiß, wo dann 50.000 Leute kommen, das sind einfach Dimensionen, die hat man früher überhaupt nicht im Schirm gehabt. Ja, da waren halt dann, ja, dann nimmt man halt 4, 5 Securities und wird nicht vorgeschrieben, heutzutage steht das genau drinnen und kommt oft sehr spontan auch von den Behörden, dass man jetzt doch 14 Polizisten mehr braucht und auf einmal ist das halt so, ein Budget ist es halt so und so kommt die Rechnung dann. Also das sind halt so Dinge, die halt es nicht einfach machen, jetzt große Events zu veranstalten.
Ja. Wenn du in die Zukunft blickst und anderen jungen Unternehmern etwas raten würdest, beziehungsweise ganz konkret würde ich gerne wissen, was brauchen denn echte Unternehmer und Unternehmerinnen und die dies noch werden wollen in Österreich heute wirklich?
Durchhaltekraft. Also und auf jeden Fall der Glaube an dem, was du machen möchtest. Und das sehe ich bei vielen Bereichen, egal mit wem ich rede, dass die selbstständig sich gemacht haben. Egal, was du machst. Also du kannst mit allem kannst du ein Geschäft machen einmal, wenn du es neu denkst. Und es ist eigentlich ganz wichtig, dass du einfach da mit Vollblut und mit Herz und mit voller Begeisterung dran arbeitest. Weil dann spürt das Geschäft, das Projekt, der Kunde. Das ist ein ganz Unterschied, wenn du mit einem Kunden redest und du bist begeistert von dem, was du tust, anstatt dass du es erzählst, ja, ich muss das jetzt erzählen, weil ich hoffe, dass ich da jetzt einen Kunden kriege. Sondern das Gegenüber, und das sind Mitarbeiterinnen, das sind Kunden, das sind Politiker, egal was, ja, muss spüren, dass du das wirklich, wirklich, dass das gescheit ist, was du willst, oder dass du dann glaubst, dass das eine gute Sache ist. Und das zieht sich, glaube ich, bei allen Unternehmen durch. Und meistens wird es dann auch erfolgreich. Natürlich bist du dann oft abhängig von anderen, von Fremdfaktoren, branchenabhängig wahrscheinlich oder sicher sogar. Aber die Leute, die ich kennengelernt habe, die da durchbissen haben oder die gesagt haben, na, das ist meins, da will ich hin, die leben davon auch relativ schnell okay. Ob es jetzt dann Millionär bist oder nicht, wieder das anders, das ist dann auch oft mit Glück verbunden, ein bisschen auch. Aber ich glaube einfach dieses Durchhalten, dieses dran glauben, weil du halt sehr oft mit Leuten in Konfrontation kommst, die sagen, jetzt machst du immer Events. Ich meine, was machst du jetzt, ja? Und dann du reflektierst und denkst du, ja, eigentlich machen doch immer Events, ja. Ich meine, die haben sich verändert, aber eigentlich taugt es mir noch immer. Mhm. Ja. Also so geht das dann irgendwie weiter. Und das kann ich den ganz jüngeren Unternehmer mitgeben, dass sie einfach dann glauben und sagen, okay, das ist eine Idee, das hat Hand und Fuß, da gehe ich einfach mal durch. Mhm. Ein paar Jahre. Und das dauert.
Mhm. Ja. Sprechen wir zum Abschluss ein bisschen über persönliche Dinge. Worauf bist du denn heute besonders stolz?
Ja, also prinzipiell muss man sagen, ich habe eine wunderbare Familie zu Hause, die noch immer meine Familie ist, mit zwei kleinen Kindern. Das ist natürlich auch eine Challenge ist mit 5 und 7 und eine Frau, die mich jetzt schon 21 Jahre begleitet, nämlich genau dieselben Jahre, die ich das Unternehmen habe. Das ist Vor- und Nachteil. Der Vorteil ist, dass sie weiß, wie ich bin. Der Nachteil ist, dass sie weiß, wie ich bin. Ja. Das ist sicher ein Riesenthema. Sonst, wenn man so zurückblickt, kann man schon sagen, ja, man hat 21 Jahre durchgehalten. Das waren schon noch schwere Phasen. Einerseits eben die Covid-Phase, andererseits Phasen, wo man ein halbes Jahr jetzt nicht gewusst hat, wann man die Rechnung jetzt zahlen kann, weil es jetzt gerade gar nicht passt und weil irgendein Kunde dir nicht zahlt und dann bist du in einem Strudel drinnen und kommst dann nicht mehr raus. Oder irgendwelche Sponsoren fallen dann kurzfristig aus oder man kriegt irgendwelche Aufträge, die mündlich zugesagt sind, dann doch nicht. Also das ist dann schon belastend. Aber das ist man dann stolz, wenn man es geschafft hat. Und sicher diese Gruppe, diese 4 Unternehmen und diese Anzahl der Mitarbeiterinnen, das ist schon, wo man sich sagt, das ist schon cool, dass du das geschaffen hast und dass du Arbeitsplätze geschaffen hast, ja, und so lange jetzt schon auch Steuern eigentlich zahlst, wenn du denkst, wie viel Steuer zahlen in 20 Jahren, ist es schon so eine gesellschaftliche Verantwortung, die man hat. Und im Eventbereich jetzt da, wir erreichen jedes Jahr ca. 300.000 Besucher, Besucherinnen über Eigenveranstaltungen, die wir selber in die Wege geleitet haben. Das heißt, wir bereiten 300.000 Leuten an Spaß, ja, die haben da gerade hoffentlich die meisten zumindest, und du hast dann auch trotzdem eine Verantwortung, ja, dass du halt gewisse Dinge, die gesellschaftlich wichtig sind, dass du die auch versuchst umzusetzen. Das ist sicher ein Riesenpunkt, die ganze Nachhaltigkeitsgeschichte, wo wir bei allen Projekten schauen, dass es einfach auch Hand und Fuß hat und wir einfach aufpassen müssen, wie es weitergeht mit unserem Planeten, den haben wir jetzt nur einmal. Wir da auch einen sehr großen Adventmarkt in Baden entwickelt haben, der komplett nachhaltig ist, mit nachhaltigen Ausstellern und mit einigen Rahmenprogrammpunkten, wo die Kinder halt das näher gebracht wird, was ist Nachhaltigkeit, was kann ich tun, wie kann ich mich ändern, oder auch Erwachsene. Und das ist halt toll, wenn man diese Portale oder Plattformen hat, wo viele Leute kommen und denen das irgendwie versucht, ein bisschen mitzugeben. Weil ich denke mal, wo lernen es dann die Leute oder wer kann es ihnen geben? Da ist da schon ein Ansatz zu sagen, okay, man versucht so gut wie möglich gesellschaftsverantwortlich zu agieren, ja, und bei den Events das einfach zu nutzen. Ja.
Vielleicht geht das jetzt eh schon ein bisschen in die Richtung. Ich wollte nämlich noch fragen, was nimmst du dir denn vor? Was möchtest du noch schaffen als Unternehmer? Was sind vielleicht auch große langfristige Ziele?
Das ist wirklich eine spannende Frage. Aktuell würde ich mir wünschen, dass wir, oder sind wir gerade dabei, dass wir einfach vom Team her noch mehr Verantwortung übergeben, dass wir mehr Struktur noch schaffen, dass es weniger an uns Geschäftsführer hängt, dass man wirklich sehr viel arbeitet, vor Ort ist, ja, da Verantwortung zu übernehmen. Das ist halt ein großer Punkt, die Jungen, sage ich jetzt mal ein bisschen pauschal gesagt, oder sagen wir so richtiger gesagt, es ist schwieriger geworden, das Leute zu finden, die Verantwortung übernehmen. Vielleicht war es immer so, aber aktuell ist es so, dass ich mir denke, war schon mal besser vor 10, 20 Jahren. Das heißt, wenn du jemand Verantwortung übergibst, dann ist es einmal so, puh, okay, ich bekomme jetzt die Verantwortung, kann ich mit dem umgehen? Will ich das überhaupt? Und viele sagen, das wollen sie gar nicht. Also es ist sicher ein Weg zu sagen, wie geht man mit dieser Situation um, dass die Work-Life-Balance halt schon mehr live wird als Work von den Jüngeren, was ja nicht Schlechtes ist. Also es ist ja, das muss man auch hinterfragen, warum das so ist. Warum wollen eher das jüngeres Publikum oder jüngere Leute nicht 70 Stunden, 80 Stunden arbeiten in einer Woche? Ist ja auch okay. Das ändert sich. Das ist sicher vielleicht sogar ein Vorteil. Aber man muss einfach damit umgehen lernen als Geschäftsführer und sagt, okay, es ist halt schwieriger geworden, mehr 40 Stunden Kräfte zu kriegen, anstatt mehrere 30 Stunden Kräfte. Und da ist es sicher eine Challenge, dass man diesen Sprung schafft und sagt, okay, man findet richtige Leute. Das ist ja aktuell auch nicht so einfach, gute Leute zu finden, die dran arbeiten, die gerne dran arbeiten, die dich weiterentwickeln, also weiterbringen und nicht eher aufhalten. Projektweise, es gibt eigentlich gar keine großen Ziele aktuell. Wir haben unsere bestehenden Projekte, die wollen wir ausbauen. Wir sind ja da sehr breit aufgestellt im Kulturbereich, im Laufen, im Basketball, im 3x3, im Beachvolleyball, Adventmarkt und so weiter. Es gibt Gespräche mit einigen Gemeinden, wo wir mehr machen werden. Und ja, einfach mal so weitermachen und hoffen, dass das auch weiterhin so gut ankommt. Ja.
Letzte Frage. Was bedeutet für dich persönlich Erfolg?
Es ist auf jeden Fall nicht nur finanziell. Ja. Für mich ist schon, das habe ich ein paar Mal gesagt, mir taugt schon extrem und ich sehe es dann wirklich, dass es ein Erfolg ist, wenn es einerseits Mitarbeitern sehr gut geht und die das gerne machen, was sie machen und auch mal lobend sagen, dass es cool ist, wo sie arbeiten und dass sie stolz sind auf das, was sie tun. Andererseits bei den Veranstaltungen, wenn halt viele Leute kommen, dass man sagt, Wahnsinn, das ist schon eine coole Geschichte, dass das so aufgegangen ist.
Ich habe zum Abschluss noch drei Sätze, würde mich freuen, wenn du die vervollständigst. Kontrolle ist gut, aber...
Ja, ein bisschen die Leute laufen lassen ist auch nicht schlecht. Also nur Kontrollen, Fanatiker zu sein, bringt, glaube ich, nicht das richtige Team.
Klare Haltung geben heißt für mich?
Wertschätzend sein, stehen zu den Fehlern, die man macht, aber auch stehen dazu, dass man halt eine gewisse Meinung vertritt, dass man die auch weiterhin vertritt gegenüber den Mitgesellschaften und auch gegen die Mitarbeitern, also zu dir zu stehen einfach.
Und ein Leitsatz in meinem Leben ist?
Nicht aufgeben.
Lieber Dominik, ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses wirklich coole Gespräch, für deine Einblicke als Unternehmer. Es ist wahnsinnig spannend, was du mit uns geteilt hast. Ich danke dir sehr, sehr herzlich.
Ich danke dir, dass du da warst.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Dienstag geht's weiter mit einer neuen Folge Mittelstands Champions. Ich freue mich sehr, wenn du wieder mit dabei bist. Bis bald.